Ich würde gerne nochmal zurück zu dir kommen. Du warst lange, lange Zeit bei BAF engagiert, du bist heute noch BAF-Mitfrau und wir haben Kontakt. Wir hatten letztes Jahr eine Veranstaltung mit dir zusammen mit Anne Witzorek über einen Feminismus von heute. Wie kam das denn? Wie bist du nach Marburg gegangen? Wie war dann quasi der halbe Absprung von BAF? Wie war das für dich, dieser Prozess, einfach auch von hier wegzugehen, das Projekt quasi auch ein Stück weit dann anderen zu überlassen? Wie war dieser Prozess?
Heiße Frage, ja. Ich habe schon länger nicht mehr drüber nachgedacht, aber wichtige Frage. Sowas kommt ja in Frauenprojekten und auch an anderen Stellen immer wieder vor. Es sind auch wichtige Momente, glaube ich, auf die du hinfragst. Also Gerrit und ich, wir waren Vorstandsfrauen bei BAF und wir waren Aktivistinnen bei BAF. Und wir hatten viele Rollen und das war auch nicht immer einfach. Wir wollten ja mal für uns selber Stellen schaffen, wurden dann später zu Arbeitgeberinnen von anderen als Vorstandsfrauen, haben Anträge geschrieben, die für andere Menschen zumindest zeitweise, kurzfristig oder längerfristig in irgendeiner Weise eine Beschäftigung ermöglicht haben. Und hatten da manchmal natürlich auch unsere Ambivalenzen. Ja, wie ist das mit den verschiedenen Rollen und können wir uns auf andere Rollen konzentrieren oder zurückziehen? Wie ist das eigentlich? War es natürlich ungeheuer wichtig, dass andere sehr aktive Frauen eingestiegen sind, wie Bea Dörr oder Gesa Ingendahl oder auch Angela Schenklohn war ja eine Weile sehr aktiv und war natürlich auch zeitweise hauptamtlich tätig. Also viele Frauen, die auch jetzt noch mit BAF verbunden sind, die unterschiedliche Etappen hatten, so wie wir letztlich auch, an intensiverer oder weniger intensiver Mitwirkung. Aber irgendwie war es ja auch ein bisschen unser Baby, ja. Also es war wahrscheinlich nicht so ganz einfach, loszulassen. Und bei mir kam der Schritt und es war fast so ein bisschen wie ein kleiner Bruch eigentlich. Also kein Bruch im Sinne von, ich wollte mich verabschieden, ich wollte nicht mehr mitmachen. Aber es war so ein Übergang, wo ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt keine Kraft mehr. Der kam eigentlich nach dem Ausstellungsprojekt. Das ging einigen von uns so, dass diejenigen, die Frauen, die sich da aktiv engagiert hatten, wir hatten ja da sehr wenig Geld zur Verfügung, wir hatten jede Menge persönliche Unterstützung, sehr viel Resonanz, sehr viel Mitwirkung im Sinne der Vernetzung und dann doch auch durch Edda Rosenfeld, die damals Frauenbeauftragte war, ein Stück weit einen bestimmten Betrag finanzielle Unterstützung, um das zu realisieren. Wir hatten von Herrn Setzler Unterstützung vom Kulturamt, wir konnten die Kulturhalle nutzen für die Ausstellung. Also wir hatten auf verschiedenen Ebenen auch handwerkliche Unterstützung, Menschen, die uns die Installationen mitgebaut haben, die Aufbauten gemacht haben, Menschen, die transportiert haben, Menschen, die Sachen zur Verfügung gestellt haben. Wunderbar und auch extrem viel Beteiligung von Frauengruppen und Veranstaltungen, aber wir hatten im Prinzip keine wirkliche personelle und finanzielle Basis, um dieses Ding aus dem Boden zu stampfen. Falsches Wort eigentlich dafür, aber die Anstrengung, die sich mit dem Wort vielleicht transportiert, die haben wir zum Teil empfunden. Es gab Frauen, die sich über Zeiten in der Vorbereitung beschäftigt haben, aber alle dann eigentlich auch Freiberuflerinnen waren und sich das nicht leisten konnten, so viel zu arbeiten ohne Geld, sodass sich die Gruppe dann ein bisschen wieder verkleinert hat und wir am Schluss ein überschaubares Grüppchen waren. Also es waren mehrere dabei, die an verschiedenen Stellen stärker beim Katalog oder bei der Ausstellung mitgewirkt haben, die uns den Rücken freigehalten haben und so. Und die Gruppe, die die eigentliche Ausstellung vor allem auf die Beine gestellt hat, die waren nach dem Projekt kräftemäßig sehr ausgezehrt. Und bei uns allen hat es dazu geführt, nicht weil wir das wollten oder weil wir nicht mehr überzeugt waren von der BAF-Mitarbeit, sondern weil wir einfach nicht mehr konnten. Wir mussten irgendwie wie so ein Break haben, so eine Pause. Wir mussten uns ein bisschen zurückziehen, weil wir uns zu sehr verausgabt hatten. Es war natürlich unsere eigene Entscheidung. Wir hatten auch gehofft, dass wir Drittmittel an Land ziehen können für dieses Projekt. Wir hatten so verschiedene Dinge probiert, waren da vielleicht nicht konsequent genug oder nicht erfahren genug oder haben vielleicht nicht alles an Ideen, die wir hatten, weiterverfolgt, sodass wir vielleicht noch mehr hätten kriegen können, wenn wir dem Weg noch stärker nachgegangen wären. Aber das war einfach so, wir hatten alles, was wir geben konnten, gegeben und dann war erstmal nichts mehr da. Also es hört sich jetzt ein bisschen verrückt an, aber so hat es sich vorübergehend angefühlt. Und dann haben wir gesagt, okay Leute, jetzt haben wir ein paar Jahre da sehr viel reingegeben, jetzt dürfen wir uns auch mal ein bisschen rausziehen. Und das haben dann die Frauen, die bei dem Ausstellungsprojekt dabei waren, glaube ich, alle gemacht, jede auf ihre Art. Und das war natürlich jammerschade einerseits und es war auch für BAF nicht gut, glaube ich, sage ich jetzt im Nachhinein. Ich weiß nicht, wie die anderen das empfunden haben. Alle haben das irgendwie akzeptiert und verstanden, aber es wurde auch bedauert. Und es war natürlich auch ein Weggehen von einigen Menschen, die über Jahre da ein starkes Engagement reingetragen hatten. Ich habe mich rausgezogen, indem ich gesagt habe, ich wollte ja immer gerne auch singen, das ist sozusagen meine persönliche Leidenschaft. Und der Chor, in dem ich mitsingen wollte, hat immer Donnerstagabend seine Probe gehabt und das Plenum war immer Donnerstagabend. Und ich habe immer auf den Chor verzichtet zugunsten des BAF-Plenum und es gab dann ein Gespräch mit den alten und neuen Vorständinnen, irgendwann im Herzog Ulrich war das, glaube ich, und dann habe ich gesagt, Leute, ab nächstes Jahr möchte ich gern Donnerstagabend im Chor mitsingen. Mhm. Und dann komme ich nicht zum BAF-Plenum. Mhm. Das hatte allerdings auch ein bisschen was damit zu tun. Also es wirkt da immer vieles zusammen, dass ich eigentlich schon in Tübingen allmählich ans Ende meiner Vertragslaufzeit gekommen war. Ich musste mich orientieren beruflich. Ich musste praktisch mich öffnen zu einer Mobilität. Mhm. Oder sagen wir so, dass wenn ich weiter in der Uni arbeiten wollte, musste ich bereit sein, wegzugehen von Tübingen. Das war der Punkt. Und dann fing das halt so an mit meiner ersten Professurvertretung in Jena, erst an der Fachhochschule, dann an der Uni, Habilitation. Und dann kam der Ruf nach Marburg. Wie bei den meisten lief das über eine längere Bewerbungsphase mit vielen Bewerbungen und Hearings und so weiter, bis man dann den Ruf hat. Und so hat es mich dann nach Marburg verschlagen. Und dann war ich praktisch ab 2001, also ab 2000 habe ich mich aus BAF zurückgezogen, so erinnere ich das gerade zeitlich, nach dem Ausstellungsprojekt. Und dann bin ich auch schon weg von Tübingen und dann war es praktisch auch nicht mehr realisierbar. Denn wenn ich noch länger geblieben wäre, wäre ich wahrscheinlich wieder zurückgekommen. Aber so war ich dann letztlich auch weg von Tübingen. Und das war dann, das andere war, dass wir damals auch diskutiert hatten, dass man manchmal auch wirklich einen Platz frei machen muss, damit andere kommen können. Und das hat sich ja auch in irgendeiner Weise so bestätigt. Ja? Also die Gerrit ist dann noch eine Weile länger sehr aktiv gewesen. Und ich war natürlich immer mal wieder da und habe immer mal wieder so ein bisschen was mitgemacht. Aber ich war dann einfach nicht mehr so eine von den BAF-Frauen aus dem Inner Circle. Ich bin dann mehr in den Hintergrund getreten. Und ich habe dann eher so manchmal was mitgeholfen zu vermitteln oder bin dann mal gekommen zu einer Veranstaltung oder habe natürlich finanziell das weiterhin versucht zu unterstützen in meinem kleinen Umfang. Und ja, so würde ich das zusammenfassen.
Und dann hast du angefangen, als Professorin zu arbeiten in Marburg. Ja, doch eine ziemlich männerdominierte Welt. Wie war das denn für dich?
Es fragen mich manchmal Frauen, ob ich eigentlich schon immer wusste, dass ich das mal werden will. Nein, ich wusste das nicht. Ich habe euch vorher schon erzählt, ich bin eigentlich aus dem Studium rausgegangen, schon als, im Nachhinein würde ich sagen, ich war eigentlich schon irgendwie wissenschaftlich orientiert und interessiert, aber eher aus dem Feminismus raus, ja, also nicht aus einem herrschenden Wissenschaftssystem raus. Und heute würde ich sagen, ist es meine wesentliche Qualifikation, Hochschullehrerin zu sein. Was ich gelernt habe über die autodidaktischen Forschungs- und Bildungszusammenhänge, feministische Wissenschaftskritik macht heute mit meine wissenschaftliche Kompetenz aus. Also so würde ich das ganz knapp zusammenfassen. Ich hatte nicht den Plan, ursprünglich habe ich erzählt, an die Uni zu gehen und auch nicht Professorin zu werden. Ich hatte eigentlich nicht so einen klaren Plan. Ja, haben, glaube ich, viele Leute nicht gehabt und auch jetzt nicht unbedingt. Im Nachhinein wirkt es dann alles so stimmig irgendwie, ja, und wirkt es wie ein roter Faden, aber das ist es, wenn man es lebt, ist es das ja nicht unbedingt. Und jetzt bin ich Professorin. Ich ging, glaube ich, die Lange Gasse hoch oder die Neue Gasse in Tübingen. Und da wurde meine Stelle, sollte abgeschafft werden. Die war eigentlich nur befristet eingerichtet und es sollte die zu Ende sein. Und ich war dann aber schon hier in der Uni als Wissenschaftlerin, als Jüngere und noch nicht Professorin, auch sehr feministisch aktiv, also mit meinen Kolleginnen aus verschiedensten Fächern. Wir haben Sommeruniversitäten veranstaltet, 96 und 98 zu Frau und Stadt, zu Geschlecht und Generation. Und auch die Verbindungen tragen zum Teil noch ein Stück. Auch interdisziplinär mit Geschichte. Und also es war eine unheimlich dichte und intensive Zeit. Und dann sollte das zu Ende sein. Ja, dann war ich aber schon auch mit den Studierenden und im Institut ganz gut, glaube ich, eingebunden und im Kontakt. Und dann gab es doch tatsächlich eine studentische Initiative, die dafür eingetreten ist, dass ich nicht weggehen muss, dass die Stelle weitergeführt wird und erhalten wird. Und als das dann gelungen ist, das war total unwahrscheinlich, aber die haben das geschafft, ja, mit allen möglichen Aktivitäten, Zeitung und Fest und vorstellig geworden bei den Personalabteilungen und bei den leitenden Gremien und so. Genau, da gab es dann die Frage, ja, was passiert jetzt mit mir? Ja, also jetzt muss ich, entweder ich bleibe an der Uni, dann muss ich habilitieren, dann muss ich den nächsten Schritt der Qualifikation gehen oder ich muss dann wieder raus, ja. Man muss eigentlich, wenn man drinbleiben will, da gab es schon das Wissenschaftsvertragszeitgesetz, wo man nur begrenzte Zeit an der Uni sein kann als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Lehrende, ohne eine Professur zu haben. Das war in dieser Zeit sozusagen schon Thema und dann war klar, also wenn ich drin bleibe, dann muss ich habilitieren und ich muss eigentlich das anstreben, Professorin zu werden. Und dann habe ich eigentlich, nee, das war noch ein bisschen vorher, als die Stelle streichen wollten oder vielmehr als klar war, die läuft aus und dann ist eigentlich erstmal kein Grund mehr da, die weiterzuführen, weil der Topf nicht mehr existiert, aus dem die finanziert wurde. Da hatte ich so eine Trotzreaktion und dachte, jetzt erst recht, jetzt werde ich habilitieren. Vorher war es mir nicht so klar, ob ich es wirklich will. Also war das vorher. Und dann nachher wurde dann klar, ich muss sozusagen mich auf eine Professur zubewegen, wenn ich in der Uni bleiben will, was ich dann inzwischen schon wusste, dass ich das ganz gerne machen würde. Und dann hatte ich in der Zwischenzeit, ich kam ja immer von außen, ja, ich war praktisch nicht innerhalb der Uni groß geworden. So. Ich habe zwar studiert, aber wie manche meiner hochgeschätzten Kolleginnen und Kollegen habe ich noch andere Dinge gemacht und bin dann wieder in die Uni reingekommen. Und eher als eine, die nicht so den Stallgeruch hat einer bestimmten Disziplin und Scientific Community. Heute ist es anders, heute habe ich den auch. Und deswegen mussten wir uns so wie von außen, vom Rand her, so langsam reinbewegen. Und dann kam noch dazu als Frau, das hast du ja angesprochen, und als Feministin. Und als eine, die eigentlich gar nicht so disziplinär orientiert ist. Also ich habe am Anfang, meine Diss ist überhaupt nicht disziplinär. Ja, die ist nicht pädagogisch und nicht sozialpädagogisch. Kann man eigentlich nicht so klar zuordnen. Im Nachhinein kann ich dem schon bildungstheoretisch was abgewinnen, aber man könnte es auch anders verorten. Und da haben mich dann damals meine Vorgesetzten und Kolleginnen und Zuständigen sehr stark auf die Spur gesetzt, wenn du weitermachen willst, musst du dich disziplinär verorten und musst da dich reinarbeiten. Und dann kam das praktisch so nach und nach, dass ich mich verstärkt noch mit dem Feld der Erziehungswissenschaft und Sozialpädagogik auch wissenschaftlich stärker verbunden habe innerlich, thematisch und dann auch für die Stellenbesetzungen war das immer wichtig, dass ich noch was anderes zu bieten habe. Ja, das ist sozusagen, wenn du nur, in Anführungszeichen, nur Geschlechterforschung machst in Deutschland, in dieser Zeit und vielleicht auch immer noch, ist es nicht so ganz einfach, an der Uni eine Stelle zu kriegen. Viele hochinteressante, brillante Wissenschaftlerinnen haben keine Professur gekriegt bis zum heutigen Tag. Ja. Also das ist, ohne die wäre die feministische Wissenschaft ärmer um vieles. Ja. Oder halt an Fachhochschulen dann, weil die noch so ein gewisses Feld waren, in dem die ungewöhnlichsten Menschen landen konnten und auch etliche Feministinnen gelandet sind, auch in der Pädagogik, Sozialpädagogik. Aber in der Uni war das nicht so einfach. Und insofern, sag mal so, ich gehe jetzt mal von heute aus. Ich bin jetzt seit 12 Jahren Professorin in Marburg, bin derzeit auch Teil des Dekanats, also habe praktisch so eine Leitungsfunktion. Wir sind in unserem Institut gerade halbe Frauen- und Männerprofessuren. In der Politikwissenschaft in Marburg, die ja eine sehr starke kritische linke Tradition hat, auch eine feministische Tradition hat, sind es derzeit auch viele Professorinnen. Es können sich aber immer noch Menschen daran erinnern, wie es keine einzige gab. Und das ist nicht so lange her, auch hier in Tübingen. In meinem Institut gab es keine Professorin, lange, lange Zeit. Und es ist bis zum heutigen Tag so, dass ich in meinem jetzigen Alltag im Jahre 2016, obwohl wir eine Uni-Präsidentin haben, auch zum ersten Mal, eine weibliche, praktisch oberste Führungsfigur in der Uni Marburg, es ist immer noch so, dass du dem Wissenschaftssystem, den Institutionen, dem Feld anmerkst, trotz der realen Präsenz von statistischen Frauen oder statistischer anderer Geschlechterverteilung, dass es diese Geschichte hat, die an einem anderen Wissenschaftsmodell ausgerichtet ist und die Transformation der Vorstellung von Wissenschaft, wie wir sie derzeit erleben, geht in eine andere Richtung als das, wofür sich feministische Wissenschaft immer stark gemacht hat und eingesetzt hat. Das heißt, du kämpfst eigentlich gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen, die sich immer für kritische Strömungen in wissenschaftlichen Möglichkeiten eingesetzt haben, für eine andere Praxis von Wissenschaft, kämpfst du eigentlich auch an gegen diese Entwicklung insgesamt. Und es ist klar, dass wir da in der Minderheit sind. Also wir sind nicht der Mainstream, wir sind nicht hegemonial. Insofern ist es eine vielschichtige Frage und wir haben in Marburg ein Zentrum für Gender Studies und feministische Zukunftsforschung, in dem ich, seit ich dort bin, auch aktiv bin, ehrenamtlich. Das ist keine gesicherte und etablierte, also es ist eine etablierte Struktur, die aber finanziell prekär ist, immer wieder neu sich beweisen muss, jedes Jahr neu ihre Leistungen darstellen muss, um weitergeführt werden zu können. Mit ganz geringen hauptamtlichen Ressourcen und Ausstattung, aber immerhin. Und da versuchen wir eigentlich dieses Feld des lebendigen feministischen Wissenschaftspraxis eigentlich ein Stück weit zu kultivieren und zu ermöglichen. Und auch für Studierende und Nachwuchswissenschaftlerinnen, also die Menschen in Qualifikationsphasen, zu gestalten. Offen zu halten. So. Und da haben wir auch natürlich unterschiedliche Phasen und Entwicklungen, aber das ist das, was mir sehr viel Spaß macht und Freude macht, weil es mich auch mit meinen Themen immer wieder verbindet. Denn meine hauptberufliche Arbeit, die besteht derzeit sehr wenig aus feministischen Fragestellungen und Themen, obwohl die einfließen in meine Lehre, aber ich betreue auch Arbeiten in diesem Bereich. Aber ich bin zuständig zum Teil für andere Themengebiete und bin sehr froh, dass ich sozusagen die wichtigen Fragen und Themen aus dem feministischen, frauenbewegten Spektrum im Kontext des Genderzentrums weiterentwickeln kann. Und derzeit beschäftigen wir uns sehr stark mit der Frage, dort in diesem Kontext, Feminismus und Freiheit. Ja, wir haben uns auch nochmal mit Emanzipation auseinandergesetzt und haben versucht, den Begriff wieder zu besetzen, genauso wie wir den Begriff der Freiheit wieder besetzen wollen, feministisch. Und beschäftigen uns mit Revolution und aber auch mit dieser aktuellen Tendenz, da wollen wir nächstes Jahr eine Reihe dazu machen, Biologie, Gesellschaft, Geschlecht, weil wir sehr stark auch mit den Gegenpositionen, Gegenströmungen, hassvollen Tiraden im Internet und nicht nur im Internet zu tun haben, die sich gegen die ganzen Entwicklungen, die Feminismus mit bewirkt hat, richten. Also wo man eigentlich alles, was sich öffnet, was plural ist, was Diversity bedeutet, was Öffnung zu anderen Lebensmöglichkeiten bedeutet und was kritische Standpunkte und vor allem das Aufrechterhalten von Mehrdeutigkeit und Vielfältigkeit angeht, wo man das ganz stark bekämpft aus verschiedenen Richtungen. Das sind wir auch in Marburg damit aktuell konfrontiert als Genderzentrum. Und wir versuchen uns da auch öffentlich zu äußern und zu positionieren und uns zu beteiligen an Initiativen, die im Netz zum Beispiel mit Anne Wiezorek und anderen stattfinden. Sind natürlich auch vernetzt bundesweit und international. Also ist ein Versuch sozusagen auf andere Weise weiterzugehen mit diesen Themen. Und was mich immer wahnsinnig interessiert, ist der Austausch zwischen den Generationen und zwischen den verschiedenen Erfahrungen. Und wie ihr wisst vom Anfang des Gesprächs, die Frage, wie Geschichte erfahren und geschrieben werden kann und wie sie dargestellt werden kann. Deswegen finde ich es ganz super, dass BAF jetzt sozusagen auch da neue Wege geht und neue Versuche der Darstellung und des Zugangs gestalten möchte.
Danke, Susanne.